Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, deinem digitalen Zuhause für faire und bedürfnisorientierte Hundeerziehung. In der heutigen Folge gucken wir uns ein ganz spannendes Thema an. Und zwar kann man ganz häufig beobachten, dass es so absolute Klassikersituationen gibt, in welchen gegen den Hund gearbeitet wird, statt mit dem Hund gearbeitet wird. Und ich habe mir so die 3 häufigsten Fehlersituationen rausgesucht. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber die 3 passen sehr, sehr gut dazu. Und werde die einmal mit euch in dieser Folge besprechen und natürlich auch einen Tipp geben, wie man es besser machen kann. Also lehnt euch gemütlich zurück und viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, jetzt über dieses Thema zu sprechen, denn ehrlicherweise ist mir das total durchgerutscht bisher, das einfach mal zu thematisieren und darüber zu sprechen. Aber es gibt wirklich so ganz klassische Situationen, die man immer wieder beobachtet. Entweder sehe ich es in meiner Arbeit in der Verhaltensberatung oder tatsächlich einfach im Vorbeigehen draußen, wenn ich Hunde irgendwo sehe, auf der Hundewiese, in der Stadt und Co. Man bekommt es einfach super häufig mit, man sieht es natürlich auch auf Social Media. Und zwar Situationen, in welchen gegen den Hund gearbeitet wird, statt mit dem Hund gearbeitet. Und das sind einfach auch Situationen, in denen man von außen betrachtet, halt aus sich sofort immer denkt, ey, ihr könntet es euch gerade so viel einfacher machen, wenn ihr eben mit dem Hund arbeiten und nicht gegen ihn arbeiten würdet. Aber ich glaube, dass es manchmal total schwierig ist, da so ein bisschen diese subjektive Brille abzusetzen und selber, also wenn man in der Situation steckt, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, oh hoppla, was mache ich da eigentlich gerade für einen Quatsch? Und deshalb dachte ich mir, ich pick jetzt 3 Situationen raus, die ich total klassisch finde. Ich habe aber in meiner Podcast-Folgen-Vorbereitung durchaus gemerkt, dass mir da noch mehrere Situationen einfallen und vielleicht, wenn die Folge gut ankommt, wird es in den nächsten Wochen mal eine Fortsetzung davon geben. Aber jetzt starten wir mit 3 sehr, sehr guten Punkten und Situationen. Und die erste Situation ist, dass Signale abgefragt werden, obwohl der Hund gerade emotional überhaupt nicht ansprechbar ist. Und das, was man da wirklich, absoluter Klassiker, immer mal wieder sieht, ist ein Hund, der in eine völlig andere Richtung guckt, der mit irgendwas gerade beschäftigt ist und dahinter an der Leine hängt ein Mensch, der sagt, Balu, mach mal Sitz, Sitz, komm, jetzt mach mal Sitz. Und das ist so ein ganz klassischer Fehler im Alltag. Und natürlich weiß der Hund eigentlich, wie das Sitz funktioniert und dass er sitzen kann. Also es geht nicht darum, dass der Hund das nicht kann, aber es geht darum, dass man die Signale im besten Fall nicht dann abfragt, wenn der Hund längst weg ist, in Anführungszeichen. Und dass man eben zuerst so mit dem Hund eincheckt, bevor man ein Signal abfragt. Es kann natürlich, es gibt eine Ausnahme, würde ich sagen, merke ich jetzt gerade selber im Erzählen, eine Ausnahme und zwar ein Aufmerksamkeitssignal, also im Grunde ein Signal, das genau dafür gemacht ist, einen Hund sehr schnell und zuverlässig immer in jeder Situation ansprechbar zu machen. Okay, also das schaltet einmal aus. Aber ansonsten meine ich diese Signale. Und der große Unterschied ist tatsächlich, dass man im besten Fall sich zuerst kurz die Aufmerksamkeit des Hundes holt und dann das Signal abfragt. Das heißt, ich würde einfach den Hund freundlich ansprechen, vielleicht auf mich aufmerksam machen, irgendwie mit einem Geräusch locken oder eben von mir aus mit einem Aufmerksamkeitssignal. Man kann ihn auch mit dem Namen ansprechen. Und wenn dann klar ist, ah gut, okay, er ist aufnahmefähig, ja, aufnahmefähig ist, bereit, etwas aufzunehmen und zu verarbeiten, dann kann man sagen, okay, Balu, jetzt mach mal Sitz, ja. Wenn er aber gerade mit irgendwas völlig wie im Tunnel beschäftigt ist, dann wird er sich nicht einfach plötzlich umdrehen, zu Menschen wenden und sich irgendwie instantly hinsetzen. Und was ich fast noch schlimmer sogar finde, als wenn der Hund es gar nicht ausübt, Es sind Hunde, die sich dann wirklich einfach stoisch irgendwann absetzen, wie in so einem Tunnel, kopfmäßig gar nicht da, aber hinten geht irgendwann der Hintern runter, keine Ahnung, aber halt überhaupt nicht zum Menschen zugewandt, sondern halt, keine Ahnung, weiter halt vorm Mäuseloch oder was auch immer er gerade gemacht hat. Und das ist auch irgendwie so. Ich habe das ganz häufig früher, als ich noch in Hundeschule gearbeitet habe, wenn es darum ging, bei Junghunden so einen klassischen Signalaufbau zu üben. Da habe ich das ganz, ganz häufig gesehen. Und da musste ich auch immer so schmunzeln, weil ich mir immer dachte, also das gilt aber nicht, ja. Also ein hingerotztes Sitz und die Nase aber halb im Mäuseloch, das lasse ich da, habe ich in der Regel nicht durchgehen lassen, weil es völlig unzufriedenstellend ist. Genau. Aber es muss natürlich nicht nur das Sitzsignal sein, darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich um jegliche Dinge, die man vom Hund abfragen möchte. Und wenn man einfach merkt, der Hund ist gerade mental überhaupt nicht anwesend und kann gerade überhaupt nichts aufnehmen von dem, was wir gerade an ihn richten, dann geht es im ersten Schritt immer darum, sich zuerst kurz die Aufmerksamkeit zu holen und dann kann man die Sache abfragen. Und wenn der Hund sich nicht ansprechen lässt, also man kann nicht die Aufmerksamkeit holen, dann hat der ja gerade irgendwas, also hat er vielleicht irgendwas entdeckt, was ihn ängstigt oder was ihn sehr stark anspannt. Ist ja völlig versunken irgendwo, hat sich irgendwo rein, ja, gedanklich voll irgendwo reingestürzt, vielleicht sogar Hals über Kopf, fast schon exzessiv in irgendwas reingestürzt, um etwas anderes zu kompensieren. Ja, es ist so exzessives Buddel oder exzessives Mäuschensuchverhalten zählt da manchmal ganz gerne mit dazu. Oder zeigt er vielleicht Aggressionsverhalten, ist ein Auslöser da in der Umgebung. Also es gibt ja viele Gründe, warum der Hund eben dann überhaupt nicht ansprechbar ist. Und dann geht es eher darum, den Hund zu unterstützen in der Situation, vielleicht mit einer passenden Koregulation, um ihn eben dann wiederum ansprechbar zu machen. Und dann kann man auch wieder das Signal abfragen. Also nochmal kurz und knapp, kurz und bündig, der erste häufige Fehler, bei dem wir statt mit dem Hund gegen den Hund arbeiten, ist es, Signale abzufragen, obwohl der Hund eben emotional gerade überhaupt nicht ansprechbar ist oder mental einfach gerade überhaupt nicht ansprechbar ist. Dann gibt es eine zweite Situation, einen zweiten Fehler, den ich ganz häufig sehe. Und das ist eigentlich mit fast der wichtigste, würde ich sagen. Der ist für mich einfach irgendwie der absolute Killer und auch der absolute Game Changer im Zusammenleben mit Hund. Und zwar gegen die Erregung des Hundes zu arbeiten, statt mit der Erregung des Hundes. Also, viele Menschen erleben die Erregung, vor allem natürlich hohe Erregung beim Hund, als etwas Störendes, was möglichst schnell weg muss oder was einfach halt nicht richtig berücksichtigt wird, sondern so ein bisschen drüber hinweggegangen wird. Also der Hund ist aufgeregt, laut, vielleicht hibbelig und wir versuchen das dann entweder zu deckeln, indem man ihn unterbricht, korrigiert, ablenkt, keine Ahnung. Oder eben, man geht mit dem Hund so um, als ob der überhaupt keine hohe Erregung gerade hat. Das heißt, man sagt dann, fragt dann halt auch wieder, ja, Balu, mach mal Sitz, Balu, mach mal Sitz. Und Balu kann halt gerade einfach nicht Sitz machen oder setzt sich hin, ganz gehetzt, ganz schnell und flippt dann wieder rum. Das passiert dann natürlich super, super häufig. Und das Problem dabei ist, dass die Erregung einfach kein Fehlverhalten ist, sondern ja einfach ein Zustand von dem Hund in dem Moment. Und wenn wir gegen diesen Zustand arbeiten, ohne ihn ernst zu nehmen, dann kriegen wir meistens eher das Gegenteil als Resultat. Also dann drehen die Hunde oft noch mehr hoch, die Erregung schießt noch höher, die Hunde reagieren sehr, sehr frustig, frustriert, können vielleicht Belohnung nicht annehmen oder nicht richtig annehmen. Und man hat dann im Grunde eine sehr unzufriedenstellende Situation zwischen Mensch und Hund. Also der Hund fühlt sich natürlich völlig ungesehen und der Mensch hat das Gefühl, ich kann irgendwie nicht zu dem Hund durchdringen. Und mit der Erregung zu arbeiten bedeutet gar nicht unbedingt immer, den Hund halt auf diese hohen Erregungen zu lassen und zu sagen, okay, ich darf ja nicht gegen den Hund arbeiten, ich muss ja mit ihm arbeiten, dann ist er jetzt hoch erregt. Sondern es geht darum, erstmal zu beobachten und zu gucken, okay, auf welchem Erregungslevel befindet sich mein Hund eigentlich gerade? Ist der normal ansprechbar? Kann der mit mir was machen? Kann der mit mir was arbeiten? Kann der sich kurz konzentrieren? Kann der vielleicht sogar eine Ruheposition einnehmen, sich hinsetzen, sich hinlegen, wenn ich das abfrage? Kann er warten gerade gut? Also ist eine Statik in Ordnung? Oder ist er vielleicht gerade auf einem wahnsinnig hohen Erregungslevel? Dann könnte es sein, dass all die Dinge, die eigentlich eher so ja, mit Entspannung zu tun haben, für den gerade super, super schwierig sind. Also wenn der zum Beispiel gerade super hoch erregt ist und man setzt sich auf die Parkbank, nimmt ihn an die kurze Leine und sagt, und jetzt chillen wir hier eine Runde. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig für die Hunde und das wäre so ein bisschen dieses typische gegen den Hund arbeiten statt mit ihm und gegen die Erregung arbeiten statt mit ihr. Und dann wird der Hund vielleicht noch gedeckelt oder angemotzt oder irgendwie gemaßregelt, wenn er sich nicht sofort entspannen kann und beruhigen kann. Und hier ist es einfach super wichtig, dass wir uns angucken, okay, was ist denn die Ausgangssituation? Welches Erregungslevel hat denn mein Hund gerade eigentlich? Das müsst ihr auch nicht jetzt in einer völlig absurden Skala einteilen. Das reicht ja schon irgendwie niedrig, mittel, hoch beispielsweise, ja. Und dann kommt irgendwann zu hoch, ja. Nein, Spaß, also niedrig, mittel, hoch beispielsweise. Und dass man sich dann einmal anguckt, okay, ist ja auf einer hohen Erregung gerade. Ich möchte mich jetzt aber auf die Parkbank setzen. Dass wir dann einfach nicht erwarten und verlangen von 100 auf 0, setze ich hier jetzt hin, sondern dass man erstmal den Hund auf dem Erregungslevel abholt, auf dem er sich gerade befindet. Und es kann eben bedeuten, dass man eine Interaktion oder ein Spiel langsam ausschleicht, es peu à peu erst langsamer werden lässt, ruhiger werden lässt, dass man dem Hund nochmal eine Möglichkeit gibt, auf also die Erregung etwas auszuleben und dann halt gemeinsam runterzufahren auf ein niedrigeres Erregungslevel, bevor er dann komplett stillsitzen muss. Was auch mit reinspielt, ist die Art der Belohnung und vor allem, wie Belohnung gegeben wird. Na, so eine Belohnung kann man ja auch auf ganz unterschiedliche Arten geben in Bezug auf die Erregung oder die Aktivität. Also man kann zum Beispiel einfach einen Keks aus der Hand anbieten und der Hund nimmt es sich aus der Hand einfach. Ja, das ist, na, vielleicht legt man dem Hund den Keks sogar vor die Pfoten. Das ist ein sehr, sehr niedriges, ist eine sehr niedrige Aktivität. Na, und der Hund führt dabei ja auch kein wirklich großartig aufgeregtes oder erregtes Verhalten aus. Also das ist sehr, sehr niedrig. Dann gibt es vielleicht eine mittlere Möglichkeit, einem Hund eine Belohnung anzubieten, indem man zum Beispiel dem Hund den Keks zeigt und neben ihm auf den Boden wirft oder sowas oder ihm das zuwirft und er schnappt sich das aus der Luft. Oder man geht mit dem Keks in der Hand 2, 3 Schritte zur Seite und gibt es dann dem Hund. Das könnte so ungefähr so ein mittleres Aktivitätslevel sein. Bis hin natürlich zu einem sehr hohen Aktivitätslevel. Da zergelt man, da wirft man vielleicht mal ein Spielzeug, wenn der Hund das toll findet, oder man kegelt mit Futter. Also dann arbeitet man absichtlich auf einem höheren Aktivitätslevel. Und wenn wir jetzt beispielsweise einen Hund abholen wollen auf einer hohen Erregung, dann ist es halt, und jetzt, na, wir bleiben bei diesem Parkbank-Beispiel, dann ist es für den Hund eben oft sehr unzufriedenstellend zu sagen, komm, wir leihen dich an, du musst dich jetzt hier hinsetzen und hier gebe ich dir jetzt noch den trockenen Keks aus der Hand. Tschüss, so ungefähr. Oft können die dann die Belohnung gar nicht annehmen. Wenn man aber das langsam runterfährt, vielleicht nochmal mit dem Hund irgendwie ein bisschen Futter kegelt, dann in eine niedrigere Aktivität eintritt, dem Zeit gibt, auch runterzufahren. Und dann, wenn man mal ganz unten angelangt ist, dann zu sagen, hey, cool, jetzt machen wir ein Päuschen hier auf der Bank. Und na, dann im besten Fall gibt es noch eine Art Pausenbeschäftigung für die Übung auf der Bank. Dann haben wir mit der Erregung gearbeitet, statt gegen die Erregung. Viele Menschen haben wirklich Angst, wenn die Hunde in eine hohe Erregung kommen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Hohe Erregung begünstigt oft Verhaltensprobleme. Das heißt, es kann sein, dass sie schneller auslösen, wenn die in einer hohen Erregungslage sind. Das macht den Menschen Angst. Es kann sein, dass die dann doll an der Leine ziehen oder in die Leine springen und der Mensch den Hund dann einfach nicht mehr so gut halten oder handeln kann. Das kann Angst machen. Also es gibt, und manche haben wirklich einfach Sorge und Angst, weil sie nie gelernt haben und ausprobiert haben, wie sie die Erregung des Hundes dann auch wieder nach unten hin beeinflussen können. Das heißt, Erregungstraining und Erregungsmanagement ist super, super wichtig im Umgang mit Hunden, weil es wirklich einen Riesenunterschied macht. Es macht wirklich einen Riesenunterschied. Es kann sein, dass ein und dieselbe Belohnung nicht angenommen werden kann, weil sie nicht eben ordentlich gemacht ist. Es kann sein, dass eine Situation nicht funktioniert, weil dem Hund eben nicht auf seine Erregung begegnet wird. Also es ist wirklich eigentlich eine wahnsinnig wichtige Basis. Also Erregungstraining super wichtig und zu beobachten, okay, auf welchem Aktivitätslevel, welchem Erregungslevel ist mein Hund eigentlich gerade. Und das könnt ihr auch mal die nächsten Tage, Wochen machen, mal in den unterschiedlichen Situationen des Alltags einfach beobachten, na, auf welchem Erregungslevel befindet er sich denn eigentlich gerade und wüsste ich, wie ich ihn da jetzt gut abholen und nach unten begleiten kann oder auch vielleicht mal nach oben in die Erregung pushen kann, wenn ich das möchte. Super wichtig und auch sehr wichtig, weil viele Hunde, also nicht viele Hunde, alle Hunde lernen auch Signale, Kommandos, die man ihnen beibringt, kontextspezifisch. Und der Kontext der Erregung spielt da auch eine wichtige Rolle. Und es ist ganz, ganz häufig so, dass wir unseren Hunden Kommandos, Signale auf einer niedrigen oder mittleren Erregungslage beibringen, aber nicht in einer hohen. Und dann funktionieren die halt auch nicht in einer hohen. Na, und dann heißt es halt so oft, ja, wenn nichts los ist, dann kann der das. Aber bei wahnsinnig großer Ablenkung kriegt er es halt nicht hin. Und dann ist es halt oft auch das Problem, dass das nicht unter dem entsprechenden Erregungslevel trainiert wurde. Ganz spannendes Thema eigentlich. Übrigens für uns so spannend momentan, dass wir jetzt gerade dabei sind, einen neuen Online-Kurs zu launchen. Der heißt Entspannt in allen Lebenslagen. Und das ist eine Weiterentwicklung, eine extreme Weiterentwicklung von unserem bisherigen Webinar zu diesem Thema. Vielleicht kennt ihr das schon, vielleicht auch nicht. Ist einer unserer am besten gebuchten Webinare der letzten Jahre gewesen. Aber wie es so häufig ist, war es eigentlich viel zu viel Input für ein zu kleines Format. Und vor allem hat mir immer eins gefehlt. Wir haben dort immer einen wahnsinnig guten Überblick und Anleitungen für Entspannungstechniken gegeben, die total toll sind. Aber das ganze Thema mit dem Erregungstraining und Erregungsmanagement fehlte. Und es gehört einfach zur Entspannung dazu. Also zu Entspannung gehört auch Erregung, weil es halt einfach die zwei Ausprägungen sind, ja, auf der Skala des Aktivitätslevels. Von entspannt bis hoch erregt und wieder zurück. Und deswegen bedingen sie sich so ein bisschen miteinander oder brauchen sich gegenseitig. Und ich bin voll happy, dass der Kurs in den Startlöchern steht, im Grunde schon fertig ist. Wir bereiten nur gerade noch den Launch vor, und warten, bis wir alles kommunizieren können. Was du jetzt aber schon machen kannst, wenn du daran interessiert bist oder mal reinschnuppern möchtest, wir verlinken dir in den Shownotes zum einen mal den direkten Link auf unsere Website, wo du Infos zum Kurs bekommst. Und dort kannst du dir auch eine Probelektion angucken, beziehungsweise einen Einblick in eine Kurslektion angucken, kostenlos. Also guck einfach mal vorbei und vielleicht ist ja auch schon dort in dem Ausschnitt was für dich Sinnvolles und Wichtiges, was du dir da schon einfach rausziehen kannst. Genau, und wenn dir das gefällt, kannst du natürlich auch den Kurs buchen und dich mit diesem Thema befassen. Wirklich sehr, sehr schönes und sehr wichtiges Thema. Jetzt springen wir aber zu unserem dritten Punkt, den ich natürlich nicht weniger wichtig finde, so muss es ja sein. Und zwar ist es auch eine Klassikersituation, wo gegen den Hund gearbeitet wird, wenn Verhalten unterbrochen wird. Also dem Hund wird irgendwie gesagt, dass er was nicht machen darf, es wird irgendwas verboten, es wird irgendeine Art von Korrektur eingesetzt, ohne dass dem Hund beigebracht wurde, was stattdessen eigentlich von ihm erwartet wird. Na, also wir setzen eine Grenze durch, ohne dass der Hund jemals gelernt hat, was diese Grenze eigentlich bedeutet und wie er sich alternativ verhalten soll, darf, muss, kann. Ja, da wird auch ganz, ganz arg gegen den Hund gearbeitet. Der Hund, also na, es kann also sein, dass allein schon die Grenze, die man setzt, ein, keine Ahnung, ein Nein, ein Aus, ein Pfui, ein weiß was ich was, ein Verhaltensunterbrecher, ja, dass der schon gar nicht funktioniert, weil der Hund einfach gar nicht checkt, was es bedeutet. Also ein Hund weiß ja nicht, was Nein bedeutet, um beim absoluten Klassikerbeispiel zu bleiben. Das heißt, zum einen muss man dem Hund natürlich beibringen, was ein Nein bedeutet. Ja, oft bedeutet das ja, hör auf mit dem, was du da gerade machst. Das ist also das eine Ding schon mal. Wir können keine Grenze durchsetzen, wenn wir sie da vor dem Hund nicht beigebracht haben, auf eine ordentliche Art und Weise. Da sind wir halt in der Bringschuld sozusagen, müssen schon beibringen, was wir von unseren Hunden erwarten. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann das Nein gesagt haben und der Hund das auch verstanden hat, wir also Verhalten erfolgreich unterbrechen konnten, dann ist es ja nur eine Momentaufnahme erstmal. Es ist so ein kurzes Fuß in die Tür bekommen. Kurz mal, zack, okay, ins Gehirn des Hundes durchgedrungen und er hört kurz auf mit dem, was er macht und was er ja auch nicht machen soll. Aber weiß dann in der Regel noch nicht, ja gut, aber was soll ich denn alternativ machen? Was wird denn jetzt eigentlich gerade von mir erwartet? Also da das, was ich gerade gemacht habe, war falsch, aber ich weiß nicht, was richtig wäre. Das ist so ein bisschen vermenschlicht gesagt, ja, was dann im Hundegehirn passiert. Und dann müssen wir uns natürlich auch nicht wundern, wenn der Hund sich dann für eine Alternative entscheidet, die wir jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt hätten und die wir so vielleicht auch überhaupt nicht gut finden. Das erzeugt Frust beim Hund natürlich, bei uns auch. Vielleicht auch Unsicherheit beim Hund, wenn er gar nicht mehr weiß, was er machen soll, oder auch erneutes Eskalieren. Und mit dem Hund zu arbeiten, statt gegen den Hund zu arbeiten, würde hier bedeuten, Verhalten so aufbauen, dass der Hund also die Unterbrechung versteht und dann aber auch weiß, welches Verhalten erwünscht ist oder eben man dann nochmal dem Hund nach der Unterbrechung einen Hinweis gibt, was von ihm erwünscht ist. Ja, also nein, hör auf, den Hund anzubellen und wende dich mal zu mir und setz dich mal ab, na, bis der Hund vorbeigegangen ist. Beispielsweise, ja, nicht, dass ein Hund immer sitzen muss, aber gerade einfach aus dem Blauen heraus ein Beispiel genannt. Das könnte zum Beispiel ein Anwendungsbeispiel sein. Fällt mir noch gerade ein besseres Anwendungsbeispiel ein? Klassisch natürlich, wenn man mit jungen Hunden oder auch Welpen zusammenlebt, da wird ja gerne in alles Mögliche reingehapst, was gerade nicht irgendwie bei drei auf den Bäumen ist. Und auch hier ist ja zum Beispiel auch ganz wichtig zu sagen, nee, du hackst jetzt deine Zähne bitte nicht in meinen Unterarm rein, aber alternativ darfst du gerne dich an dem Spielzeug auslassen, ne? Beispielsweise. Also auch hier geht es ja darum zu sagen, ich bringe dir bei, dass du etwas nicht machen darfst und damit aufhören sollst. Und ich lenke dich und dein Verhalten um auf etwas, was in Ordnung wäre. Und erst wenn die Alternative halt wirklich sitzt und auch die Unterbrechung wirklich sitzt, wird es fair und auch wirksam. Ansonsten kommt man oft in so eine Diskutiererei rein, die wir alle überhaupt nicht haben wollen. Ja. Alle drei Fehler haben eins gemeinsam, dass man meistens irgendwie eine schnelle Lösung haben möchte und sich nicht irgendwie ordentlich damit befassen will, was bei dem Hund eigentlich gerade los ist und was man eigentlich gerade machen müsste. Das heißt, bei Verhalten unterbrechen muss man das halt einfach ordentlich aufbauen. Das ist jetzt keine Rocket Science. Das macht ja auch Spaß, dem Hund was beizubringen, aber man muss es halt aufbauen, bevor man es erwarten kann. Bei dem Erregungsthema, da darf man ein bisschen tiefer reingucken und wirklich auch die Erregungskurven, des Hundes kennenlernen und auch surfen lernen gemeinsam. Dann macht es aber riesig viel Spaß, vor allem weil es wirklich ein absoluter Game Changer im Training ist und auch in der Verhaltenstherapie. Und der erste Punkt, dass man Signale abfragt, erst wenn der Hund ansprechbar ist oder den Hund halt zuerst ansprechbar macht. Das ist natürlich auch etwas, wo es einfach ein bisschen darum geht, ein bisschen detaillierter und ordentlicher mit dem Hund zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Das ist aber nicht unbedingt aufwendig in dem Sinne. Eigentlich funktionieren die Dinge sogar viel, viel besser und schonen Nerven und Zeit, wenn man die Punkte gut verstanden hat und auch eben gut aufgebaut hat. Genau. Mit dem Hund zu arbeiten heißt natürlich nicht alles laufen zu lassen, sondern einfach die Dinge, die wir erwarten von unserem Hund, ihm beizubringen und auch auf eine Art und Weise, die in diesem Moment und in der Situation für den Hund auch machbar sind. Genau. Ich bin gespannt auf dein Feedback zur Folge und auf die Gedanken. Immer super gerne, entweder über Instagram, da heißt unser Account @pfiffiundstruppi oder per Mail an hello@pfiffiundstruppi.de, so rum, genau. Sehr gut vorstellen, dass ich mir vielleicht nochmal drei Situationen rauspicke und nochmal einen zweiten Teil von dieser Folge mache, weil ich das eigentlich sehr spannend finde. Und ja, es passiert doch immer öfter, dass aus Versehen gegen den Hund statt mit dem Hund gearbeitet wird. Ich hoffe, du konntest einen Impuls für dich mit rausziehen aus dieser Podcast-Folge. Vielleicht gehst du die nächsten Tage einfach mit einem bisschen offeneren und wacheren Blick durch den Alltag mit deinem Hund und findest vielleicht ein paar Situationen, die du beobachten kannst, wo du merkst, da darf ich vielleicht noch mal ein bisschen nachlegen. Und dann ist es ja vielleicht auch ganz schön. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt alles Gute und bis zum nächsten Mal.